SWR 2 Tandem. Rettet die Insekten.
Mit Patrick Bertarilo. Guten Abend. Rettet die Insekten. Sie haben es gerade schon gehört, was da so reingeschwirrt ist bei uns in die Sendung. Das sind die Insekten und wir fragen, was können wir für die Insekten tun? Das ist unser Thema heute in SWR 2 Tandem Hörer Live. Unser Gast heute Abend ist der Diplombiologe Dr. Stefan Kress. Er ist im Vorstand des Naturschutzbunds NABU in Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kress.
Guten Abend, Herr Bertarilo.
Herr Kress, in Ihrem Leben, also im Alltag, wo begegnen Sie denn ganz konkret Insekten? Haben Sie einen Garten?
Ja, ich habe einen Garten. Der ist auch gar nicht so groß, aber ich habe vor ein paar Jahren angefangen, da Wildblumen auszusäen und auch Insektennisthilfen aufzuhängen. Und habe da mal angefangen, diese Wildbienen, die dort vorkommen, mal zu fotografieren. Und ich kam tatsächlich auf 36 verschiedene Wildbienenarten inklusive Hummeln, die da herumfliegen. War da selber überrascht, dass man mit ein klein wenig Aufwand da viel erreichen kann.
Ja, also 36 verschiedene Arten ist ja unwahrscheinlich. Scheint so ein bisschen im Widerspruch zu dieser Hauptthese, die wir heute auch behandeln, nämlich zum Insektensterben, zum Insektenschwund. Wie sehen Sie das? Wie stellen Sie das fest bei sich im Garten oder vielleicht, wenn Sie spazieren gehen im Wald? Stellen Sie fest, dass in diesem Jahr weniger Insekten da sind?
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sehen. Es kommt immer darauf an, wo man sich aufhält. Jemand wie ich guckt vielleicht auch ein bisschen genauer hin. Das habe ich früher noch nicht so getan. Aber deshalb braucht man dafür einfach Untersuchungen, die das machen, weil das auch schleichen geht, weil da jedes Jahr ein bisschen was weggefallen ist. Das fällt einem so, wenn man so rumläuft, gar nicht ohne weiteres auf.
Also es fällt einem nicht auf, aber es passiert hinter den Kulissen.
Das ist genau dran, was da passiert. Bei einer Flutkatastrophe, da merkt man das, was nicht stimmt. Vielleicht auch mit dem Klima nicht stimmt. Bei den Insekten, die gehen so langsam zurück, das merkt man nicht.
Also wenn Sie es vielleicht doch merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es feststellen bei sich im Garten, wenn Sie hinschauen und denken, da sind weniger Insekten oder wenn Sie überhaupt ein bestimmtes Verhältnis zu Insekten haben, wenn Sie Ideen haben, wie Sie Insekten retten können, dann melden Sie sich bei uns, SWR 2 Tandemhörer Live. Sie können mitdiskutieren, Sie können von Ihren eigenen Erfahrungen erzählen, von Ideen, die Sie hatten, zum Beispiel wie Sie in Ihrem eigenen Garten etwas angestellt haben, damit es den Insekten bei Ihnen besser geht. Herr Kress, von Haus aus sind Sie studierter Mikrobiologe, Molekularbiologe. Was hat Sie denn daran fasziniert im Studium? Was mochten Sie da?
Ich mochte die DNA als Erbsubstanz. Schon als kleiner Junge habe ich da ein Buch gelesen und das dann verstanden und mir erarbeitet, wie das funktioniert mit dem Ablesen der DNA und wie da Proteine draus entstehen. Und da war mir klar, ich möchte Forscher werden, schon mit 10, 12 Jahren.
Also Sie hatten keine Angst vorm Labor, vor dem weißen Kittel und dem sich übers Mikroskop bücken?
Im Gegenteil, das fand ich ganz toll. Und das habe ich dann auch gemacht.
Erstmal. Also Sie haben zur DNA gefunden?
Ja.
Dann haben Sie aber irgendwann entschieden, dass das doch nichts für Sie ist, die Wissenschaft. Also Sie sind irgendwie dann doch in die Wirtschaft gegangen. Woher kam dieser Bruch?
Naja, diese Hochschulkarriere war bei mir eigentlich schon vorgezeichnet mit Doktor bei dem Deutschen Krebsforschungszentrum, dann Postdoc in den USA, dann noch einer weiteren Universität. Aber damals gab es keine festen Stellen an der Uni. Man ist immer von Zeitstelle auf Zeitstelle praktisch gegangen. Und irgendwann hatte ich dann auch zwei Kinder und habe dann gesagt, jetzt wollte ich doch mal ein sicheres Einkommen haben und habe dann ein Angebot aus der Industrie bekommen und bin dann tatsächlich in die Wirtschaft gegangen, ja.
Ging es da weiter mit der Biologie, also in irgendeiner Form auch mit Leben und der Forschung drumherum?
Ja, schon noch ein bisschen. Da habe ich dann molekularbiologische Diagnostika entwickelt. Das war schon noch weniger Forschung, mehr Entwicklung und ja die Entwicklung von diesen Testsystemen dann, ja.
Also erst Wissenschaftler von Haus aus, dann die Wirtschaft und dann haben Sie schließlich noch einen Bruch hingelegt. Also irgendwann haben Sie entschieden, ich will noch mal was ganz anderes machen. Was war da passiert?
Ja, das ist richtig. Diese Position in der Wirtschaft, die hatte ich halt so praktisch 20 Jahre lang und das ist auch alles ganz gut gelaufen. Aber irgendwann habe ich doch gemerkt, dass es noch was anderes gibt, ja, dass es nicht nur Gene gibt, sondern auch Tiere, dass die früher einfach vernachlässigt hatte und habe dann gesagt, nee, ich mache jetzt nochmal einen Schritt, höre einfach auf zu arbeiten. Ich konnte es auch wirtschaftlich darstellen, sodass ich dann sagen konnte, ich muss jetzt gar nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen, ich will jetzt einfach mal mich ehrenamtlich betätigen.
Also ein schöner Schritt aus sozusagen von innen, von den Genen hin zum Tier nach außen. Und Sie haben dann angefangen beim NABU Stuttgart. Da haben Sie gerade gesagt, Ehrenamt, Sie sind da im Vorstand. Was machen Sie denn da ganz konkret?
Ja, da, wurde ich erstmal so ein bisschen herangeführt und ich habe dann gesagt, als ich da angefangen habe, so 2017, dass ich jetzt mal mit den Insekten anfange, mich mit diesem Thema annehme, weil die mich faszinieren und habe gedacht, ja, da wird es jetzt nicht so viel Arbeit geben. Da war das Thema gerade zwar schon hochgekocht mit dieser Krefelder Studie, die ja da Ende 2017 durch die Medien ging, aber ich habe gedacht, das wird dann nach ein paar Wochen wieder vorbei sein. Aber
also ich hake ganz kurz an, Krefelder Studie ist die Studie, die besagt, dass ich glaube 75 oder 80% weniger Insekten an Zahl jetzt in der Luft sind.
Genau, da wurde die Biomasse erfasst und zwar über einen ziemlich langen Zeitraum, über 26 Jahre hinweg. Und da hat man eben festgestellt, genau, dass die Biomasse, also das Gewicht sozusagen Insekten, das sich in der Luft bewegt, so stark zurückgegangen ist. Ja. Und aber dieses Thema ist seitdem die Studie rauskam, immer wieder in den Medien, was mich auch freut. Und deshalb habe ich da alle Hände voll zu tun. Ja. Es kommt auch oft Anfragen, Leute schicken Fotos, wollen wissen, was es für ein Insekt ist. Und das bestimme ich denen dann und schreibe dann zurück. Und
Also Sie sind genau der Mann, den wir brauchen in dieser Sendung. Es geht um Rettet die Insekten, das ist unser Thema. Was können wir für Insekten tun? Wenn Sie mit uns sprechen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie hier an 07221 2000, dann können Sie mitmischen mit eigenen Beobachtungen vielleicht über zu Insekten, mit eigenen Erfahrungen, wie man den Insekten was bieten kann im eigenen Garten. Herr Kress, der NABU, der Naturschutzbund Stuttgart, der macht eine sehr schöne Aktionsform, finde ich. Das ist die Insektenzählaktion. Was ist das denn genau?
Ja, genau. Der NABU hat ja gute Erfahrungen gemacht mit den bundesweiten Vogelzählungen, die schon seit vielen Jahren laufen. Und da es zu den Insekten auch eigentlich kaum bundesweite und artübergreifende Daten gibt, hat man dann entschieden, das auch mit den Insekten mal zu probieren. Das heißt, an zwei Zeiträumen, einmal im Frühsommer und einmal im Hochsommer, werden alle Menschen aufgerufen, eine Stunde lang Insekten zu zählen. Man geht irgendwo hin, eine Wiese, kann zu Hause sein, sogar am Balkon, an einem Bach, an einem Fluss, in den Wald und von einem Punkt aus geht man dann 10 Meter in alle Richtungen und versucht dann in einer Stunde alle Insekten, denen man da habhaft wird, sie zu zählen, sie zu erfassen, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil es sehr viele Insekten gibt.
Also nicht sehr einfach, weil es viele gibt, aber natürlich auch, wenn ich es mir jetzt einfach mal vorstelle, die wimmeln, die wuseln, die sind alle sehr klein. Wie macht man es denn überhaupt, da zuverlässig zu zählen? Also wie zählt man einen Ameisenhaufen, wie zählt man Bienen?
Ja, ein Ameisenhaufen ist natürlich ein bisschen schwer. Da gibt es dann sogar Hilfen, wie man große Mengen an Insekten auch abschätzen kann. Es gilt wie bei den Vögeln auch, dass man immer nur die Insekten zählt als Anzahl auch, nehmen wir an, wir sehen jetzt eine bestimmte Wespe, dass man dann, wenn die später nochmal vorbeifliegt, nicht dann sagt, es ist jetzt zweimal, sondern man zählt immer nur die Zahl, die man in einem Augenblick zusammensieht. Ja? Also wenn man in einem Augenblick mal drei Wespen mit einmal sieht, dann wird die Zahl 3 notiert. Und dann hilft der NABU da auch, da gibt es dann eine Hilfe. Es gibt ein Zettel, ein Blatt, wo 8 Arten drauf sind, auf die man besonders achten soll, die besonders häufig sind. Und es gibt auch eine App fürs Handy, wo man dann auch Fotos machen kann und die dann einem die Insekten bestimmt, zumindest ein paar häufige Insekten.
Ja, also es gibt eine tolle App, für die ich auch Werbung machen kann. Ich habe die mit meiner Tochter auch schon ausprobiert. Kann man rausgehen und sich Schmetterlinge, Raupen, was weiß ich, anschauen und die über diese App dann bestimmen. Herr Kress, dieses Zählen, ist das eigentlich etwas, was nötig ist? Also Sie haben vorhin gesagt, es ist gar nicht so viel klar, wie viele Insekten es eigentlich in Deutschland gibt. Wie wichtig ist es denn, sich das klar zu machen? Worum geht es bei Ihnen bei der Insektenzählaktion?
Also bei dieser Insektenzählaktion vom NABU geht es darum, einfach mal Tendenzen rauszufinden. Die Zahlen werden natürlich erst wertvoll im Laufe der Zeit. Ne? Jetzt sind wir im zweiten Jahr, da kann man natürlich jetzt auch nach diesem zweiten Jahr noch nicht viel sagen. Man muss einfach da Geduld haben und man will dann einfach Tendenzen sehen, ob bestimmte Insekten vielleicht häufiger werden, manche an bestimmten Orten nicht mehr vorkommen. Und natürlich muss man auch sagen, es geht auch um die Sensibilisierung der Bevölkerung. Es geht einfach auch darum, die Menschen für die Insekten zu interessieren. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auf einmal und sich wirklich mal eine Stunde Zeit nimmt, dass da viel mehr kreucht und fleucht, wie man vielleicht normalerweise denkt. Ja, oft läuft man einfach achtlos vielleicht oder an der Wiese vorbei. Aber dass sich da in den Grashalmen auch noch viele Insekten verbergen, das sieht man erst, wenn man wirklich mal genauer schaut.
Also Sie haben vorhin schon eine ganz erstaunliche Zahl genannt. Sie sagten, dass Sie 36, wenn ich mich nicht irre, verschiedene Bienenarten im Garten haben. Ja. Also offensichtlich sind Sie ein sehr guter Zähler. Haben Sie denn auch schon teilgenommen an diesen Insektenzählaktionen, also mit anderen Menschen und so ein bisschen gesehen, wie die reagieren, wie die dann sozusagen Insekten entdecken, was mit denen passiert?
Also bei dieser Zählaktion habe ich auch teilgenommen, allerdings alleine oder mit meiner Frau, das an drei verschiedenen Orten. Das werde ich dieses Jahr zum ersten Mal anders machen, dass ich tatsächlich mit anderen Menschen versuche zusammenzuzählen. Aber ich mache auch Führungen, Exkursionen, auch mit Kindern. Und wenn man die ausschwärmen lässt und die dann mit den Becherlupen, mit den Insekten zurückkommen und ganz stolz sind, dass sie da jetzt einen Grashüpfer drin haben oder einen Käfer, und dann sieht man das auch, also gerade auch Kinder da sehr begeisterungsfähig sind, ja, und die gucken dann ganz genau und sehen dann Dinge, die ich dann übersehe, ne, und das ist toll, wenn man da auch Kinder dafür begeistern kann.
Also die Kinder schwärmen aus, die Insekten schwärmen aus, also viel, viel in Bewegung. Was die Ergebnisse anbelangt, die werden ja in der App notiert. Oder die werden auch online gesammelt. Können Sie denn sagen, wie viele Insekten oder sagen wir mal, welche Insekten am häufigsten in Deutschland gezählt worden sind?
Das waren auf jeden Fall die Ackerhummel, kommt sehr oft vor. Die anderen,
also die Hummel ist häufiger als Fliegen oder Bienen,
ja,
tatsächlich?
Gut, die Honigbiene, die habe ich nicht unter den ersten überhaupt gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt berücksichtigt wurde, weil ich habe die schon eine größere Anzahl zählen können, als ich gezählt habe. Aber bei dieser Zählaktion war auf jeden Fall die Ackerhummel ganz vorne dabei. Das andere muss ich jetzt, also Marienkäfer sind natürlich auch immer gut vertreten. Jetzt Ameisen zum Beispiel, wo man denkt, das sind ja ganz viele, die werden wahrscheinlich gar nicht so angegeben, weil man die nicht so gut zur Art natürlich bestimmen kann, wenn man jetzt kein Fachmann ist. Ja. Deshalb werden die wahrscheinlich von den meisten Leuten einfach mal nicht mit aufgenommen.
Also die Hummel ganz vorne. Sie haben auch im Südwesten gezählt. Ist das typisch für Deutschland oder könnte man sagen, dass das hier eine ganz bestimmte, also dass es unterschiedlich ist, welche Insektenarten es in Süddeutschland oder in Norddeutschland gibt?
Das hat jetzt ganz Deutschland betroffen, speziell diese Ackerhummel. Ne, das ist ganz interessant, das ist wahrscheinlich auch jetzt schon ein Kulturfolger. Das ist eine Art, die unter Umständen auch schon davon profitiert, dass andere Arten zurückgehen. Ne, die Ackerhummel, die nimmt dann solche Nischen ein, die andere Arten vielleicht frei machen. Das ist eine Art, die sehr wenig Ansprüche hat an sowohl an Nistbau als auch an den Pflanzen, an denen sie Pollen und Nektar sammelt. Das ist so eine typische Art, die von den Verhältnissen, die gerade herrschen, eher profitieren.
Also ganz spannender Punkt. Es muss gar nicht so sein, wenn eine bestimmte Insektenart häufiger auftritt, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Insektenschwund nicht stattfindet.
Das ist genau richtig, was Sie sagen, genau. Es gibt eben einzelne Arten, die davon profitieren, aber dafür viele andere, die vielleicht doch immer weniger werden und dadurch, dass sie nicht einen richtigen Lebensraum finden, immer seltener werden dadurch.
SWR2 Tandemhörer live. Wir sprechen heute mit dem Diplombiologen Dr. Stefan Kress. Er ist im Vorstand des Naturschutzbunds NABU in Stuttgart. Thema ist, rettet die Insekten, was können wir für die Insekten tun? 07221-2000, Sie können uns gerne anrufen unter dieser Nummer, wenn Sie mit uns sprechen möchten, über das Thema. Herr Kress, Insekten, also wenn ich jetzt erstmal an Insekten denke, dann fallen mir die fiesen Mücken im Sommer ein, die einen am See stechen. Mir fallen die Insekten ein, die sich auf der Windschutzscheibe sammeln und Kamikaze begehen. Dann gibt es die, die einem beim Radfahren in den Mund fliegen. Jetzt einfach mal polemisch gefragt, warum ist es denn so wichtig für uns Menschen, dass es den Insekten gut geht?
Ja, diese Frage kann ich mit einer Zahl beantworten und diese Zahl lautet 33.000. Nämlich so viele Insektenarten gibt es in Deutschland und das sind 70% aller Tierarten, die es in Deutschland gibt. Zum Vergleich von allen Wirbeltieren, also Säugetieren, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische, gibt es gerade mal 430 Arten. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass einzelne Insektenarten in sehr großer Anzahl vorkommen, also in sehr großen Individuenanzahlen, und man davon ausgeht, dass 90% der Biomasse aller Wildtiere auf Insekten entfällt, dann kann man vielleicht ermessen, dass die Insekten einfach eine zentrale Bedeutung für unser Ökosystem hat.
Also jetzt bringen Sie es auf eine Zahl, da geht es natürlich um Biodiversität, also darum, dass wir ganz verschiedene Arten haben und die auch retten wollen. Genau. Aber frage nochmal so etwas polemischer für uns Menschen. Was würde passieren, wenn diese Insekten verschwinden, wenn es davon immer weniger gibt? Also was würde wegfallen und vielleicht die Lebensbedingungen verschlechtern?
Also ich glaube, wie es die Welt aussähe ohne Insekten, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Oder weil das solche fatalen Folgen hätte, dass das vielleicht sogar unsere Fantasie übersteigt. Aber mal um ein paar Andeutungen zu machen, also Insekten, das ist klar, das wissen wir viele, die sind zum Beispiel zum Bestäuben von vielen Pflanzen wichtig. Ne? 80% der Pflanzen sind insektenbestäubt und wenn es die nicht mehr gäbe, würden die auch nicht mehr sich sexuell fortpflanzen können, diese Pflanzen, und würden dann in der Folge auch aussterben. Insekten, ich habe es gerade angedeutet, allein schier durch ihre schiere Masse sind ganz wichtig in der Nahrungspyramide. Ne? Sie sind Nahrung für so viele andere Tiere, für Säugetiere wie Igel und Fledermaus, aber auch für Reptilien, für Fische, für vor allem auch für Vögel. Und bei den Vögeln gehen jetzt auch schon die Zahlen der insektenfressenden Vögel zurück. Also wenn die Insekten weg wären, hätten auch die in der Nahrungskette folgenden Tiere keine Nahrung mehr und würden dann in der Folge ja auch aussterben. Ja, das wäre gar nicht das wollen wir sich gar nicht vorstellen, wie das dann aussehen würde. Und eine weitere Funktion der Insekten ist zum Beispiel, dass sie wichtig sind für die Böden. Sie zersetzen totes Material, sie zersetzen den Kot anderer Tiere, sie zersetzen Holz und sind deshalb einfach für die Bodengüte hier in allen Landökosystemen von außerordentlicher Bedeutung.
Wir haben jetzt einen ersten Hörer hier, mit dem wir verbunden sind. Herr Fischer, guten Abend.
Ja, guten Abend zusammen.
Guten Abend, Herr Fischer. Insekten, haben Sie für sich festgestellt, haben Sie das Gefühl, dass es weniger Insekten gibt heute?
Ja, definitiv, weil ich habe beruflich, jetzt zwar nicht mehr, aber ich hatte jahrelang mit Obstplantagenbetreuung zu tun. Und dann hat man damals schon festgestellt, dass eigentlich viel zu viel Insektizide ausgebracht werden. Und ich war erstaunt, wie hoch auch der Verbrauch von Privat- und Hobbygärtnern war. Also privat wird viel zu viel angewendet, meistens überdosiert. Da gibt es auch Studien drüber. Und den meisten Hobbygärtnern, also ich möchte jetzt niemandem das ankreiden, denen ist meiner Meinung nach nicht bewusst, wie schwach sowas dosiert werden sollte und dass es oft auch unnötig ist, es anzuwenden. Das ist meine Erfahrung. Und dass man viel weniger Insekten hat, sieht man vor allem bei den Schmetterlingen. Dieses merkt man, wenn man mit offenen Augen geht, durch die Natur geht, merkt man das ganz sicher. Dass sowas wie eben kleiner Fuchs, großer Fuchs, Admiral, Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, also ich habe mich mit der Sache intensiv auseinandergesetzt.
Ja, man hört, Sie haben wirklich Ahnung von den verschiedenen Schmetterlingsarten.
Ja, und ich merke, dass also besonders die ich jetzt erwähnt habe, der Schwalbenschwanz ist fast völlig ausgestorben, wird sicher auch der Herr, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, vom Namen. Genau. Wie spricht man den Namen genau?
Ja. Herr Kress.
Einfach okay, Kress, ja.
Genau, also er wird das sicher auch bestätigen können.
Ich frage ihn einfach mal, bleiben Sie mal in der Leitung. Herr Kress, wie ist das mit, jetzt haben wir über Schmetterlinge gesprochen, können Sie das bestätigen? Gibt es da Zahlen dazu?
Gut, der Herr Fischer, der läuft bestimmt schon länger durch die Landschaft und guckt sich die und achtet auf die Insekten wie die Schmetterlinge als ich. Ne? Also ich habe vorher von meiner eigenen Erfahrung gesprochen und weil das eben langfristige Prozesse sind, habe ich das jetzt persönlich noch nicht so feststellen können. Aber ich weiß natürlich auch von Menschen, die sagen, dass die Schmetterlinge weniger geworden sind, wobei es dann immer wieder mal ein gutes Jahr gibt, immer wieder schlechte Jahre. Letztes Jahr zum Beispiel hat man viele Kaisermäntel sehen können, in großen Mengen sogar an bestimmten Stellen. Aber das hieß dann nicht, dass es kein Problem darstellt. Aber insgesamt muss ich mir Fischer recht geben, gerade die Schmetterlinge, das weiß man auch, dass die stark zurückgegangen sind. Ja, das ist eine der Insektengruppen, die von dem Insektenrückgang auch stark betroffen sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, das sind auch die Schmetterlinge, gerade die Tagschmetterlinge sind natürlich, Großschmetterlinge sind natürlich eine Gruppe, die auch sehr attraktiv ist, nach der viele Menschen gucken. Und das heißt nicht, dass andere Gruppen deshalb nicht auch zurückgehen. Ne?
Dann fragen wir doch mal, Herr Fischer, haben Sie noch eine andere Gruppe von Insekten bemerkt, dass da weniger von da sind?
Ja, also allgemein, da ich in der Automobilbranche jetzt in der Zwischenzeit viel zu tun habe, wenn man Leute interviewt, die jetzt viel mit Kfz zu tun haben und auch mit der Wartung von Kfz, wird man ganz klar feststellen, dass die Windschutzscheiben nur noch einen Bruchteil, vor allem auch in den lauen Sommernächten, aufweisen im Vergleich noch zu ein paar Jahren zurück. Also wenn ich jetzt über die Autobahn fahre, selbst mit höherer Geschwindigkeit, da war ja früher, also noch vor Jahren, die Windschutzscheibe wirklich zugeklebt mit Insekten und die Scheinwerfer zum Teil richtig zu, das erlebe ich schon seit Jahren nicht mehr. Weil ich auch beruflich viel unterwegs bin und ich merke das also, dass es nicht mehr viel Insekten geben kann, sonst wäre da viel mehr an der Windschutzscheibe.
Also eigentlich ja auch erstmal was Positives, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir heute besprechen, natürlich negativ, klar.
Ja.
Herr Fischer, vielleicht noch eine letzte Frage an Sie. Haben Sie denn auch was gemacht? Also haben Sie sich da mal überlegt, ich könnte so und so vielleicht den Insekten helfen, bei Ihnen im Garten oder sonst wie?
Sagen wir so, also erstens mal habe ich die Insektizide nahezu auf null reduziert. Ich versuche
in Ihrem eigenen Obstgarten?
im eigenen Garten, im eigenen Obstgarten und auch sonst alles, was Blumen betrifft, weil es, ja, vor allem sollte man auch die Bienen schützen und die Wildbienen und die Wespen. Da bin ich besonders dazu übergegangen, dass man nicht mal wie früher irgendwie denkt, ja, aus Angst, man zerstört jetzt irgendwie so ein Wespennest und ja, mal davon abgesehen, dass es ja in der Zwischenzeit eh verboten ist. Also man hat ja noch vor Jahren, haben die Leute E605 ausgebracht in Pulverform, damit irgendwie das Wespennest eliminiert wird. Und es waren ja schon barbarische Methoden im Gange. Und dieses Zitat von Albert Einstein soll das ja angeblich sein, der gesagt hat, wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch. Der Mensch hätte dann noch circa 4 Jahre zu leben. So ist es laut einem Bericht, den ich mal gelesen habe bezüglich Albert Einstein. Das gibt einem schon zu denken. Und dann eben, ja, sollte man besonders auch nicht immer aus Angst irgendwelche Wespen- und Hornissennester zerstören. Das ist ja auch nur so ein Gedanke, dass man auch nicht jeden Ameisenhaufen als störend empfindet. Der Schutz fängt eigentlich im Kleinen an.
Herr Fischer, ich danke Ihnen. Jetzt haben wir eine ganze Menge Informationen mitbekommen von Ihnen. Ja. Danke sehr für den Anruf.
Also ich kann Herrn Fischer da nur unterstützen und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, tatsächlich im privaten Bereich keine Pflanzenschutzmittel anzuwenden. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt nötig, weil wenn wir zu Hause Pflanzen anbauen, dann wollen wir eigentlich ja nicht höchste Erträge, sondern wir machen das ja auch vielleicht zur Kontemplation und so, und da sollte man dann schon auf Gifte verzichten. Also das ist eigentlich ganz wichtig, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen.
Genau. Rettet die Insekten. Was können wir für Insekten tun? Darüber sprechen wir heute Abend hier in SWR 2 Tandem Hörer Live. 0722 1 2000, wenn Sie mit uns sprechen möchten, wenn Sie wie der Herr Fischer eben eigene Erfahrungen haben, wie mit Insekten umgegangen wird, welche Insekten Sie selbst noch sehen, zum Beispiel bei sich im Garten und wie Sie vielleicht ja auch, was für Ideen Sie haben, um den Insekten zu helfen. Herr Kress, jetzt haben wir so ein bisschen angefangen zu sprechen über Zahlen, also welche Arten wie verschwinden. Wir haben es jetzt für die Schmetterlinge so ein bisschen besprochen. Können Sie es vielleicht noch für andere Arten sagen? Also nehmen wir mal die Wildbienen. Wie sieht das da aus?
Ja, bei den Wildbienen sind quasi 60% aller Wildbienen, die es in Deutschland gibt, sind gefährdet in irgendeiner Form. Also die verschiedenen Gefährdungsgrade bis hin zum Aussterben. Denen geht es also tatsächlich nicht so gut. Ja, auch wenn ich bei mir im Garten welche gefunden habe. Aber es sind ja immerhin 560 Arten, die hier betrachtet werden in Deutschland. Also denen geht es nicht gut. Aber wenn man genau hinschaut, ja, dann sieht man auch bei anderen Insektengruppen, dass denen nicht gut geht. Köcherfliegen zum Beispiel, wenn man sich die anschaut, sieht man auf einmal, dass die auch stark zurückgehen. Ne? Schmetterlinge haben wir schon gesagt, auch bestimmte Käfer, bestimmte Laufkäferarten sind selten geworden. Also wo immer man mal genauer hingeschaut hat, sieht man eigentlich, dass es da Einbrüche gibt.
Um jetzt mal so den Hintergrund zu klären, was denn eigentlich ein guter Lebensraum ist für Insekten, was wäre das? Also was wären ideale Bedingungen für Insekten?
Naja gut, verschiedene Insekten haben natürlich verschiedene Ansprüche, aber wenn wir zum Beispiel mal an unsere Gärten denken, ja, wir wollen ja auch ein bisschen darüber reden, was wir selber tun können, dann ist es natürlich gut, wenn so ein Garten möglichst verschiedene Strukturen aufweist. Ne? Insekten oder überhaupt Tiere mögen es, wenn sie kleinräumige Strukturen vorfinden. Also dass da auch mal ein Reisighaufen ist, vielleicht ein bisschen Totholz liegen gelassen wird, dass man vielleicht auch mal eine karge Bodenstelle hat, ne? Wo die Erde rausschaut, weil das ist ein wichtiger Brutraum für unsere Wildbienen, ne, die Wildbienenhotels, diese Wildbienennisthilfen, die sind für.
Wo die so, gerne einchecken.
Die sind für die Mauerbienen zwar wichtig, aber die sind eigentlich gar nicht so selten. Die sind eigentlich verhältnismäßig häufig. Also offene Bodenstrukturen, nicht immer mähen, sondern auch mal, wenn man mäht, dann Mahdinseln stehen lassen. Verschiedene Strukturen, vielleicht auch mal eine Mauer haben, wenn man sowas hat im Garten, das ist für Insekten gut. Man kann, wenn es heiß ist, dann auch mal eine Schale aufstellen mit ein bisschen Wasser drin. Das hilft den Insekten dann auch, über ganz trockene, heiße Phasen hinwegzukommen.
Gibt es denn in den letzten Jahren eigentlich auch neue Lebensräume, die entstanden sind? Also ich habe auch mal gehört, dass in den Städten eigentlich oft die Bedingungen schon wiederum sehr gut sind für Insekten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Das liegt natürlich einerseits auch daran, dass der Lebensraum halt in der konventionell bewirtschafteten Agrarlandschaft halt verhältnismäßig schlecht ist. Und deshalb haben die Städte da, sind die Städte im Vergleich dann schon wieder gut. Aber gerade wenn man die Gärten mit verschiedenen Strukturen versieht. Da gibt es eine Studie, die letztes Jahr in der Schweiz gemacht wurde. Da haben wir also festgestellt, dass selbst Arten, die nicht fliegen können, also Käfer, die nur krabbeln können zum Beispiel, von einem Garten in den anderen kommen und also auch praktisch Hindernisse wie Straßen und sowas überwinden und deshalb ein vernetzter Lebensraum für diese Insekten entsteht. Ja, das passiert, aber mit einer Bedingung, nämlich die Gärten müssen vielfältig strukturiert sein. Also wie ich es gerade eben angedeutet habe, verschiedene Strukturen haben und in Städten gibt es ja auch noch andere Strukturen, da gibt es ja Straßenböschungen, da gibt es Parks, da gibt es Gleise mit Schotter und vielleicht auch mal ein Steinbruch oder sowas, da gibt es Industriebrachen, ganz interessant, wo bestimmte seltene Pflanzen dann wachsen und dann in der Folge noch auch bestimmte Insekten, sodass es also in den Städten doch verschiedene Lebensräume gibt und die Städte jetzt, ich würde nicht gerade sagen, so eine Arche für Insekten werden, aber doch für ein wichtiger und interessanter Lebensraum.
Rettet die Insekten. Was können wir für die Insekten tun? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandemhörer live. Bei uns ist der Diplombiologe Dr. Stefan Kress, Vorstand des Naturschutzbunds NABU in Stuttgart. Und wir sprechen jetzt mit Herrn Lassen. Guten Abend, Herr Lassen.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Worum geht es Ihnen in puncto Insekten?
Mir geht es darum, dass ich die Beobachtung zu machen glaube, dass dieser Schwund der Insekten wirklich sehr, sehr abrupt eingetreten ist. Man hat ja viele Beobachtungen über die letzten Jahre gemacht, dass sich einiges verändert hat, aber diesen Effekt mit den Insekten, der eigentlich vielfachst über dieses schon beschriebene Autoscheibensymptom feststellbar war, der ist eigentlich erst so, ja, seit 3, maximal 4 Jahren aufgetreten und dann ganz massiv. Ich bin also auch Pendler, so ähnlich wie der Teilnehmer das vorher beschrieben hat. Und von einem Jahr auf das andere ist dieser Schwund da. Da muss doch im weitesten Sinne, wenn man ein bisschen nachdenkt, auch im Umfeld etwas plötzlich und abrupt passiert sein. Und ich wollte fragen, ob man dazu Studien schon veranlasst hat, die das irgendwie mal unter diesem Aspekt ganz besonders untersucht haben.
Ich gebe es weiter an Herrn Kress. Herr Kress, also Frage nach den Studien, vor allem Frage nach den Ursachen. Woran liegt es, dass die Insekten schwinden?
Und so abrupt eben auch.
Ja, es gibt ja leider nicht so viele Studien. Es gibt halt diese Studie, die ich vorher schon genannt habe, vom Krefelder Entomolog, also Insektenkundlichen Verein in Krefeld. Der hat ja von 1989 bis 2016 dann Untersuchungen gemacht und wirklich jedes Jahr geschaut. Und tatsächlich gibt es da auch so einen Knick, der ist dann ab den Nullerjahren etwa, ne, von 1989 bis 2000 rum ist es noch, geht es noch langsam und dann kommt tatsächlich auch eine Stelle, wo es auf einmal schneller runtergeht. Aber nicht in den letzten 3, 4 Jahren, sondern das war dann schon etwas länger her. Aber eine Ursache dafür hat man jetzt nicht gefunden, warum jetzt da auf einmal das so schnell runterging. Das hängt auch damit zusammen, dass es halt doch sehr viele Gründe gibt für das Insektensterben, ne, die diskutiert werden.
Lassen Sie uns doch mal, Herr Lassen, erlauben Sie uns ganz kurz, dass wir die Untersachen und die Ursachen einmal ganz kurz erforschen mit dem Herrn Kress. Herr Kress, könnten Sie vielleicht so 2, 3 der Hauptursachen einfach mal nennen, warum denn tatsächlich Insekten bedroht sind heute?
Ja, man muss sich anschauen, wenn man die Fläche von Deutschland sich anschaut, dann sind 50% Landwirtschaftsfläche. Das sind also Äcker und Wiesen zusammen und dann sind 30% noch Wald und so weiter. Aber wenn in diesen 50% der Fläche, ne, wenn da was schief läuft, dann ist es natürlich ein extremer Hebel. Wenn das als Lebensraum wegfällt, dann haben wir ein Problem. Und genau das scheint eben passiert zu sein durch die konventionelle Landwirtschaft. Wir wissen alle, da sind dann Monokulturen eingeführt worden, da sind Randstrukturen, also Blühstreifen oder Hecken am Rand von Feldern weggefallen. Allein wenn Felder zusammengelegt werden und einfach größer werden, hat es schon einen Einfluss auf die Insektenvielfalt. Wenn Wiesen öfters gemäht werden als früher, wenn die Blumen darauf gar nicht mehr zur Blüte kommen, wenn das Mähgut gleich in Silageballen eingepackt wird, ne, dann wird so eine Wiese innerhalb von einer kurzen Zeit von 1, 2 Stunden eine Riesenwiese insektenfrei gemacht. Dann haben wir also ein Problem. Wir wissen auch alle, Pestizide spielen eine Rolle, also die Gifte, die aufgebracht werden, die entweder die Insekten direkt töten oder ihnen die Futterpflanzen nehmen, wenn es sich um Herbizide handelt. Wenn sie nicht direkt töten, weiß man jetzt auch, dass sie zur Schwächung oder Desorientierung führen. Also die Pestizide sind ein Problem und ein weiteres großes Problem, würde ich sagen, ist die Überfrachtung mit Stickstoff. Wir haben viel zu viel Dünger, sage ich mal, in der Landschaft und dann das führt dazu, dass nur noch ganz bestimmte Pflanzen wachsen, wie Löwenzahn oder solche Arten, die dann andere Arten, die eigentlich darauf angepasst sind, auf Lebensräume, wo wenig Nährstoffe im Boden sind, diese können dann nicht mehr wachsen und auf die sind aber viele Insekten angewiesen als Lebensraum oder als Futterquelle.
Also ein ganzer Strauß an Ursachen. Herr Lassen, wie sehen Sie, ist da was dabei, womit Sie was anfangen können?
Ja, durchaus. Wobei ich bin, also kein, weiß Gott, kein Verschwörungstheoretiker. Aber wir haben ja einen Impuls in den letzten Jahren gesetzt durch die flächige Versorgung mit hochfrequenten Funknetzen. Ob diese neueren Frequenzen unter Umständen auch ein Aspekt sein könnten, also, die ja gerade auch erst in den letzten 10 Jahren in die höheren Regionen weiterentwickelt sind.
Herr Kress, Elektrosmog, hat der Auswirkungen?
Ja, ich weiß, dass, ich kenne da die Studien, ich weiß, dass manche Menschen sagen, dass da was, dass das ein Problem darstellen könnte. Man, Stichwort ist hier der Magnetsinn. Es gibt Insekten, die sich an Magnetsinn orientieren und die dann durcheinander kommen sollen, wenn sie in solche Strahlungsfelder gelangen. Die Studien, die ich jetzt gelesen habe, haben mich jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Aber ich weiß, dass der NABU, also Naturschutzbund Deutschland auf Bundesebene, ich glaube, eine Studie jetzt in Auftrag gibt, um das oder auch die Bundesregierung gefragt hat, ob man da mal die Datenlage zusammenfassen kann. Also von meiner Seite her sind die Daten bis jetzt zu dünn, um da wirklich zu erklären, dass die Biomasse an den Insekten um 75% zurückgegangen ist.
Ne? Herr Lassen, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Anruf.
Ich danke auch.
Wir haben noch einen anderen Hörer. Wir begeben uns ja jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende der Sendung. Herr Fischer, toll, wir haben jetzt jemanden aus der Landwirtschaft. Sie sind Biobauer.
Ja, ich bin Biobauer hier in Langenburg. Und ja, betreibe seit den 80er Jahren hier einen Demeterhof.
Ja, vielleicht können Sie es einfach mal beschreiben. Also was ist so Ihre Sicht auf die Frage mit den Insekten und wo haben Sie das Gefühl, dass Sie vielleicht das Richtige tun für die Insekten?
Also in den 80er Jahren wurden hier hektarweise Wiesen umgebrochen. Mir hat es in der Seele wehgetan. Und ich würde halt vorschlagen, um wieder mehr Wiesen gewinnen zu können, hat natürlich der Mensch in der Stadt eine enorme Macht, indem er Biobauern unterstützt, in den Pachtpreisen zum Beispiel, die sehr hoch sind, oder im Landkauf, dann könnte man Genossenschaften gründen, Solidaritätsfonds etc., um hektarweise wieder Blumenwiesen anzupflanzen, anzusäen. Ja, so in die Richtung.
Jetzt gibt es natürlich auch noch eine Ebene der Gesetze, also die EU zum Beispiel, die natürlich auch noch belohnen kann, diejenigen Bauern, die ökologischen Landbau betreiben. Wie sehen Sie das denn, Herr Fischer? Macht die EU das schon richtig oder brauchen wir eigentlich viel mehr Anreize von Seiten der EU?
Ja, also da braucht man wesentlich mehr Anreize. Also wir machen ja auch Landschaftspflege im Jagsttal, 20 Hektar und das ist sehr mühevoll, wenn da jemand aus der Stadt kommt und man sieht, wie wir auf den Bergen herumkraxeln, sage ich mal, dann wird er sehen, boah, das
ist Arbeit.
Lohnt sich nicht. Ja, ja. Das, also finanzieren ist was anderes.
Herr Fischer, Sie sprechen mir da ganz aus der Seele. Also das möchte ich unterstützen. Also ich bin auch sehr dafür, dass wir mehr Lebensmittel aus ökologischem Landbau verzehren und kaufen. Und ich weiß aber, dass man dadurch wahrscheinlich das Ruder nicht rumreißen kann. Also es wurde ja gerade schon angesprochen, im Prinzip ist das ein Problem, das auf EU-Ebene gelöst werden muss. Ne? Diese flächenbezogenen Subventionen, die sind unsäglich, das muss sich ändern. Wir bräuchten einfach Subventionen, die eher umweltbezogen sind. Ne? Und leider sind die Signale, die jetzt ausgesendet wurden vom EU-Agrarausschuss, der Anfang April getagt hat, nicht positiv, ne? Aber die Entscheidung wurde jetzt nach der Wahl verschoben und deshalb möchte ich an der Stelle, wenn Sie mir erlauben, auch appellieren, dass bei der Europawahl auch für die Umwelt und vielleicht auch für die Insekten abgestimmt werden könnte.
Ein Appell zum Schluss nochmal der Sendung, auch ein wichtiger Appell in Richtung Politik zu den EU-Wahlen. Herr Fischer, ich bedanke mich bei Ihnen für den Anruf.
Ja, bitte.
Herr Kress, ganz zum Schluss auch mit der Bitte um eine knappe Antwort, weil wir jetzt fast am Ende sind. Das Insektenzählen, das findet jetzt statt, ist auch was, wo die Menschen ganz konkret bei mitmachen können. Es gibt zwei Zeiträume von jeweils 10 Tagen. Wann denn konkret?
Ja, der erste ist vom 31. Mai bis zum 9. Juni und der zweite ist vom 2. bis 11. August.
Und Informationen, also für all diejenigen, die sich da interessieren, gerne nochmal nachschauen möchten, wo kann man da was finden?
Auf der NABU-Homepage, einfach auf NABU gehen und dann Insekten zählen oder zählen, was zählt, eingeben und da sind ganz viele Informationen zu haben, zu holen und zu sehen, ja.
Wie wichtig ist es, dass wir schnell handeln? Gibt es so eine Art Point of No Return auch, so einen Kipppunkt bei den Insekten?
Ja, ich fürchte ja. Es gibt nicht nur Kipppunkte im Klimageschehen, sondern auch bei Ökosystemen. Ich fürchte, es ist vielleicht schon beinahe zu spät. Naja, ich bin an der Stelle mal Optimist und sage, es ist nicht zu spät. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Es gibt tatsächlich Kipppunkte. Und ob wir schon gekippt sind oder nicht, das kann keiner sagen. Aber ich würde sagen, man darf auf keinen Fall warten, man muss jetzt handeln.
Dann hoffen wir, dass wir mit dieser Sendung dazu beigetragen haben, in die richtige Richtung zu gehen. Herr Kress, herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung und Ihrer Zeit genommen haben.
Ich danke.
Das war SWR 2 Tandemhörer Live. Redaktion hatte Rudolf Linzen, in der Technik Jean Hund und mein Name ist Patrick Bartarilo.